Willkommen zu einer neuen Folge des B-Lobby Podcasts, eurem Format rund um Bienchen, Bestäubung und politische Entscheidungen. Diesen Monat steht ein besonders wichtiges Thema im Mittelpunkt, nämlich die Bundestagswahl, die im nächsten Monat stattfindet. Wir sprechen unter anderem über das Wahlrecht, über Umfragen, über mögliche Konstellationen. So steht es zumindest im Dokument und einiges mehr.
Das war die Autokorrektur.
Zusammen mit meinen Co-Moderatoren Marc.
Hi.
Und Morris.
Ich möchte übrigens erwähnen, du leitest ein, dass es ein ganz wichtiges Thema ist und dann fängst du an mit Bienen und Bestäubung.
Ja.
Finde ich gut.
Zusammen mit meinen Co-Moderatoren summen wir uns heute durch die wichtigsten Themen rund um die Bundestagswahl.
Ja.
Gut. Passt, lass uns anfangen.
Okay, ja.
Lass uns schnell dieses peinliche Schweigen unterbrechen.
Ja, so. Bundestagswahl 2025.
Wir haben 2025. Ja, einfach diesen Monat, nicht nächsten Monat.
Ach ja, richtig.
Doch. Wir haben ja schon den 1. Februar gerade.
Selbstverständlich.
Diesen Monat, genau.
Ja.
Unsere nächste Podcast-Folge wird sich dann natürlich mit den Ergebnissen befassen. Vielleicht sogar in einem speziellen Format. Bundestagswahl 2025. Erstmal vorweg, wie kam es dazu? Weil eigentlich normalerweise ja die Wahlen in letzter Zeit immer im September, Oktober eher in die Richtung sind. Wer sich noch erinnert, ist ja vor einigen Monaten so ein bisschen die Ampelregierung zerbrochen, weil die FDP irgendwie D-Day-Fantasien hatte und meinte, in den Krieg ziehen zu müssen. Hat ihren Prozenten überhaupt nicht gut getan, aber die werden schon wissen, was sie tun. Es gibt auf jeden Fall wieder schwarz-weiße Lindner-Plakate, also scheint sich nicht viel geändert zu haben. In jedem Fall kam es zu einer Vertrauensfrage, die hat die SPD oder der SPD-Kanzler verloren, weswegen es jetzt vorgezogen im Februar, am 23. Februar,
yes,
zu einer Bundestagswahl, zu einer erneuten Bundestagswahl kommt. Es gibt bei den Parteien, die antreten, sage ich mal, wenig Überraschungen. Es treten wieder an die CDU, SPD, Linke, Grüne, FDP,
AfD,
BSW und eine Vielzahl von Kleinstparteien oder Kleinparteien, die höchstwahrscheinlich keine großen Chancen haben, in den Bundestag zu kommen. Einzige Ausnahme gegebenenfalls die Freien Wähler, die über Direktmandate es gegebenenfalls schaffen könnten.
Wäre auch mal interessant. Naja.
Betonung auf könnten, weil es ist diese Wahl schwieriger geworden, über den Direktmandat reinzukommen.
Richtig.
Genau. Wobei es die Partei nicht treffen dürfte, weil die zu klein sind. Dürfte nicht das Problem haben, dass sie einen Überhang von Mandaten haben. Aber ist ja ein gutes Thema. Was hat sich denn bei dieser Wahl geändert, wenn Marc ja schon so schön darauf hinweist? Es gab Mitte letzten Jahres, Anfang letzten Jahres, eine Wahlrechtsreform, die eigentlich zwei Dinge zum Ziel hatte. Also das große überstehende Ziel war, den Bundestag zu verkleinern, weil der inzwischen mit 733 Abgeordneten der größte Bundestag ist, den wir jemals hatten. Und das Ziel ist, diesen jetzt auf 598 Mandate runter zu handeln, sozusagen runter zu, auf 630 runter zu drücken. Warum will man das Ganze? Kostengründe natürlich auch, und es war eigentlich ursprünglich sogar mal gesetzlich festgelegt, dass der Bundestag nur 598 Mandate enthalten sollte. Was wurde dafür getan? Es gab zwei Dinge, die man tun wollte. Zum einen die von Marc angesprochene oder mehrfach angesprochene Grundmandatsklausel sollte abgeschafft werden. Das bedeutet, dass nicht mehr Parteien, die mindestens drei Direktmandate erhalten, automatisch in den Bundestag einziehen, im Anteil ihrer Prozente und dann dafür Überhangs- und Ausgleichsmandate erhalten. Der Part der Wahlrechtsreform wurde tatsächlich gekappt. Also es würde weiter bedeuten, dass Parteien mit drei Direktwahlstimmen in den Bundestag einziehen in Höhe ihrer Prozente. Was sich allerdings geändert hat, ist die Vergabe von Überhangs- und Ausgleichsmandaten. Diese wurden nämlich reduziert. Und mit dem Bevölkerungsschlüssel, der auf verschiedene Bundesländer aufgeteilt ist, so begrenzt, dass praktisch nicht mehr unendlich viele Überhangsmandate und Ausgleichsmandate verteilt werden aufgrund von Grundmandat, Direktmandat. Betrifft vor allem im Regelfall zwei Parteien besonders, das ist die CDU und die CSU. Die CDU betrifft es oft in Baden-Württemberg und die CSU vor allem in Bayern, weil in Bayern eigentlich fast jeder Direktkandidat von der CSU ist, aber die CSU ja nur in Bayern antritt, also entsprechend nicht so viele Prozente bekommt. Und die verlieren halt einige Sitze. Waren auch dafür darum übrigens nicht so glücklich mit der Reform, haben geklagt vom Bundesverfassungsgericht, aber verloren. sodass es halt jetzt dieses neue Wahlrechtssystem gibt. Ansonsten hat sich aber relativ wenig geändert, außer dass wir eine ziemlich kurzfristige Wahl dieses Jahr haben. Also es wurde erst Ende letzten Jahres mit den Wahlvorbereitungen begonnen, weil auch erst Ende letzten Jahres festgesetzt wurde, wann die Wahl stattfindet. Inzwischen sollten auch alle ihre Wahlaufrufsbescheinigungen, Wahlbenachrichtigung für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 bekommen haben. Wenn man tatsächlich noch Briefwahlabstimmung machen möchte, muss man sich extrem ranhalten. Dann sollte man jetzt wirklich ganz zeitnah noch beantragen, weil die Briefe müssen natürlich am Wahltag eingegangen sein. Sonst wird die Stimme nicht gezählt. Und mit den Versandwegen, die nach Beantragung und so dazukommen, wird es zeitlich halt etwas eng. Ansonsten kann man aber auch regulär, wie gewohnt, zu dem Wahllokal gehen, das auf dem Zettelchen steht, oder auch Briefwahlunterlagen beantragen und dann mit dieser Wahlbescheinigung zu einem anderen Wahllokal gehen.
Genau, das Ganze klingt ein bisschen dramatisch, ist es aber auch tatsächlich ein bisschen, weil die ganzen Rathäuser und so weiter, die haben jetzt gerade echt viel Stress. Die müssen sehr spontan sehr viel Sachen organisieren, Leute organisieren für die Wahl auch, damit da
Wahlbeobachter
Leute zum Abzählen haben, Wahlbeobachter, sowas in die Richtung. Also die beneidet man gerade nicht.
Das stimmt.
Genau, aber grundsätzlich, ja, der Bundestag wird kleiner, was ja lange gefordert war. Die Frage ist, welche Parteien kommen rein? Da kann ich mit den Umfragen weitermachen. Die, sind wir mal ganz ehrlich, es kann alles passieren.
So ziemlich zumindest.
Schön, cool.
Ja.
Tolle Beschreibung.
Schön, dass du da gewesen bist.
Vielen Dank. Das war wieder mal,
das war's, ja.
Fuck, jetzt habe ich vergessen, wie das Ding aus Interstellar heißt, Herr Roboter.
Tars heißt ja.
Danke, Tars.
Bitte schön. ich wollte nur damit sagen, wenn ich jetzt gleich sage, was so die zurzeitigen Umfrageergebnisse sind, es kann sich alles sogar plus minus 5 oder plus minus 10% verschieben, weil sich gewisse politische Ereignisse ereignen können oder vielleicht schon ereignet haben und wir reden darüber nicht. Und ja, genau, grundsätzlich sieht es so aus, die Union ist mit ungefähr 30% vorne, dann kommt die AfD mit 20%, SPD, Grüne mit jeweils so um die 15%. Und am Schluss die BSW, Linke und FDP mit etwas unter 5%. So meine Amateurmeinung ist dabei, die Union wird als Wahlsieger davongehen, die wird dann die stärkste Partei werden, sagt meine Glaskugel. Mhm. Das Interessante ist tatsächlich erstens die AfD, ob das die zweitstärkste Partei wird. Zurzeit sieht es so aus, aber es können Dinge passieren, auch wenn ich nicht dran glaube, aber ja.
Und diese drei
Glanzparteien, also und die drei Kleinparteien, also BSW, Linke und FDP, die gerade alle so bei so 4,9% sind.
In den aktuellsten Umfragen halt wirklich ist die FDP sogar nur bei 3%. Tiefster Stand, den sie überhaupt hatten.
Die hatten wahrscheinlich 2013 einen niedrigeren, oder?
Ich recherchiere das, erzähl du mal weiter.
Ja, genau. Und grundsätzlich wird es dann ziemlich witzig bei den drei Parteien, weil es könnten wirklich einige hunderte oder dutzend Stimmen darüber entscheiden, ob die Parteien drin sind oder nicht. Und je nachdem, wie es mit den Direktmandaten aussieht, kommt da nochmal was dazu. Also überhaupt extrem unberechenbar. Denn wenn wir halt von den Statistiken reden, wir nutzen schon gewichtete Mittelwerte von mehreren Umfragen über eine gewisse Zeit und können die Tendenz sehen. Und da kann man echt keine Tendenz sehen. Also wir können nicht sagen, ob eine FDP...
Bedauerlicherweise gibt es eine Tendenz, die man sehen kann, und das ist Wachstum bei der AfD. Das ist tatsächlich eine Tendenz, die sich ergeben hat. Alle anderen schwanken
eher. Ich meine die drei kleinen Parteien, die um die 5% bangen. Da, es kann passieren, dass alle drei reinkommen. Es kann passieren, dass keine von den drei reinkommt. Das sind die Umfragen auch tatsächlich jetzt ungenau. Denn wir haben ja, bei so einer Umfrage haben wir so in der Regel 1-2%, manchmal 3% für ein 95%-Quantil, rein statistisch gesehen. Heißt, 3% plus minus 2 können auch 5 sein. Ist unwahrscheinlich, weil wir mehrere Umfragen zusammennehmen, aber es kann passieren. Und natürlich kann es passieren, dass wir keine Umfrage-Varianz haben, sondern dass einfach die Parteien irgendwas Schlaues machen.
Weil ich tatsächlich gerade mal reingeguckt habe, bei der aktuellsten Umfrage von YouGov, wo die FDP nur bei 3% steht und die AfD bei 23% steht, tatsächlich ist das eine der Umfragen, wo die FDP selbst mit der tendenziellen Abweichung der Umfrage nicht reinkommen würde. Die Abweichung ist 1,95 und die FDP hat in der Umfrage knapp 3%. Reicht nicht. Übrigens, Marc, um das noch nachzuschieben, 2013 stand die FDP bei 4,8%.
Ach stimmt, das war das, wo es so knapp war. Genau, also es gibt dieses Muster, FDP ist eine Regierung und danach ist sie nicht mehr im Bundestag.
Also könnte man dieses Jahr drauf wetten, ob die FDP mehr oder weniger schafft.
Rein historisch schafft sie es nicht. Die FDP gilt aber auch grundsätzlich als Königsmacherpartei. Das heißt, die ist die Partei, die immer den Ausgleich schafft, um eine Regierungsmehrheit zu haben. Und das ist meistens ihr Hauptexistenzgrund auch dann gewesen im Bundestag. Und tatsächlich...
Ja, und den gibt es dieses Jahr halt laut den derzeitigen
Umfragen. Es gibt keine Konstellation aktuell, in der die FDP erforderlich ist.
Ja, und generell gehen wir halt davon aus, wir haben so irgendwas zwischen 4, was extrem wenig wäre, Parteien und 7 Parteien in dem Bundestag. Also es wird sehr interessant tatsächlich. Ja. Bei den großen Parteien ist es, na gut, plus minus 2-3%, aber bei den kleinen Parteien sind es plus minus 3%. Ja. Die können da alles
interessant sind tatsächlich machen. Die wenigen Konstellationen, die es gibt und die aktuelle Umfrage ist auch eine davon, wo die BSW und Linke drinne sind und die FDP nicht drinne ist. In dem Fall würde es zum Beispiel nämlich nicht für eine große Koalition ausreichen und auch nicht für eine, auch wenn sehr unwahrscheinlich, schwarz-grüne Konstellation. Das heißt, die einzige Konstellation mit 2 Parteien wäre schwarz-blau. Alle anderen Parteien brauchen mindestens 3 Parteien. Alle anderen Koalitionen.
Danke, Janis. Willst du kurz weitermachen, Janis, mit den anderen möglichen Koalitionen?
Ich habe vergessen, was die Themen sind.
Alles gut.
Ich hatte nicht Koalitionskonstellation, sondern Konstellationskonstellation.
Ja, wie stehen die Sterne und Planeten, Janis?
Ja, die Sterne und Planeten, wie die stehen, das hast du ja quasi schon erzählt. Ich guck nur, wie man sie denn gegebenenfalls stellen könnte, damit man irgendwas sich zusammenbauen kann, dass irgendwie eine Regierung wohl bilden soll. Also zum einen haben wir mit relativ den, oder vermutlich den meisten mit der größten Wahrscheinlichkeit eine erneute GroKo. Die haben es ja schon, gab es ja schon 2013 bis 2021, könnte tatsächlich erneut Realität werden. Schwarz-Grün wurde eben gerade schon mal gesagt, ist auch eine Option, aber relativ unwahrscheinlich dadurch, dass es in der CDU-CSU relativ viele und laute Anti-Grün-Stimmen gibt. Unter anderem ganz vorne mit dabei der Knecht aus Bayern. Also da gibt es ein paar mehr Knechte.
Nicht der König-Knecht oder die anderen Knechte?
Also einige von den Knechten, aber
Königs-Knecht. König-Knecht auch.
Ja. Schwarz-Gelb ist tatsächlich absolut ausgeschlossen. Das wird nicht, also so stark können die Umfragewerte nicht mehr variieren und wenn doch, dann möge man nicht
ausgenommen, keine steinigen. Ahnung, die SPD explodiert. Also die komplette Partei und alle Parteimitglieder. Ja. In dem Fall war es schön, euch gekannt zu haben.
Ja, ja. Dann würde es tendenziell das Dreierbündnis geben aus CDU, SPD, Grüne. Könnte interessant werden, weil es halt die anderen, weil zum Beispiel auch Schwarz-Rot und Schwarz-Grün halt auch schaffen würden, allein eine Mehrheit aufzubauen, aber damit hätte man da auf jeden Fall, wäre man auf jeden Fall auch dann näher an der Zweidrittelmehrheit, falls man irgendwie Verfassungsrecht, beziehungsweise, was waren das? Grundrecht ändern möchte. Ja, was auch noch möglich ist, was aber sehr, 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 sehr unwahrscheinlich ist, würde ich jetzt mal spontan behaupten, wäre Schwarz-Blau. Auch mit Ereignissen in der nahen Vergangenheit, über die wir gleich noch sprechen. Es gibt eine sehr, sehr kleine Wahrscheinlichkeit, aber die ist doch dermaßen gering. Und
vor allem
wäre die
tatsächlich aber auch sehr gefährlich.
Mit auch die wäre
den
absolut
aktuellen Umfragen steht die Mehrheit von den beiden Parteien und man muss mit Zustrom bei der AfD noch rechnen und auch bei der CDU gegebenenfalls mit einem nicht zu starken Absinken. Die stehen aktuell bei 65,1%. Die stehen kurz vor der Mehrheit für Grundrechtsänderungen.
Das heißt, je nachdem könnte es sein, wenn Schwarz-Blau eintritt, was sehr unwahrscheinlich ist tatsächlich, könnten die tatsächlich eine verfassungsgebende Mehrheit haben.
Das macht es umso wichtiger zu wählen.
Wann haben wir eigentlich angefangen, dass wir schon in den Folgen so ein Downer-Thema haben und nicht erst am Ende der Folge?
Weil die Realität uns vorgeschrieben hat, dass die Welt untergeht. Okay. Nein, die Welt geht nicht unter. Aber es ist wichtig zu wählen.
Ja, ist unwahrscheinlich.
Und nach Möglichkeit nicht die AfD.
Wir geben hier keine Wahltipps, aber wenn, dann nicht die AfD.
Genau. Aber wie auch gesagt wurde, es ist relativ unwahrscheinlich, weil das wäre für einige Leute in der CDU politischer Selbstmord und das ist sehr unwahrscheinlich, dass das tatsächlich zustande kommt. Wobei ich nach wie vor die österreichische Option für eine Möglichkeit halte, wobei traditionell die SPD vorher das Rückgrat mal wieder aufgibt, das sie kurzzeitig gefunden hatten in den letzten 3 Jahren und dann einfach eine GroKo macht mit allem von der CDU abgenickten. Bevor es eine schwarz-blaue Regierung gibt. Also von daher ist es sehr unwahrscheinlich. Ja. Anders sieht es aus, wenn die AfD stärkste Partei wird. Aber darüber wollen wir ja nicht nachdenken.
Könnte mal interessant werden, wenn SPD und Grüne zu Anfang erstmal so sagen, so wenn jetzt tatsächlich die Ergebnisse genauso werden, wie sie jetzt derzeit sind, dass Grüne und SPD zuerst mal sagen, eigentlich wollen wir nicht. Ob die CDU, CSU dann tatsächlich auf die AfD zugehen würde und zu
auch
mal fragen würde,
wie
sieht's
aus. Auch das wäre von SPD und Grünen zu sagen im Vornherein, wir wollen nicht. Auch das wäre keine besonders gute Idee.
Entweder hat man eine AfD-Regierung
und von Neuwahlen profitieren oder? Immer die Extremen.
Richtig, ja. Und zu beachten ist natürlich logischerweise auch, dass gerade die Umfragewerte halt jetzt gerade vor der Wahl mit jedem Satz, mit jeder Tat, vielleicht sogar mit einem Lachen immens schwanken können und dass die gerade genannten Koalitionen nicht ausschlaggebend für irgendwas sind. Da kann noch einiges anderes passieren. Aber darüber sprechen wir gegebenenfalls später noch einmal ganz kurz.
Genau, ansonsten, was mir aufgefallen ist, wir leben in einer sehr volatilen Zeit, würde ich sagen. Wenn man sich zum Beispiel die Ergebnisse von der letzten Bundestagswahl anschaut, die Union hat 50% mehr Stimmen, die AfD würde ihr Ergebnis verdoppeln, die SPD ein guten Drittel weniger Stimmen. Also es gibt extreme Unterschiede, auch innerhalb von einem Jahr, wie Parteien abstimmen.
Das ist normal.
Ist das was, wofür wir uns Sorgen machen müssen? Dass es irgendwie so kurzfristige Ereignisse gibt, die dann sehr stark die Wahlen beeinflussen können?
Wurde durch ein kurzfristiges Ereignis komplett beeinflusst. Davor stand die CDU als Top-Partei vorne. Also das wäre eine CDU-Regierung gewesen. Aber dann hat der Herr Laschet bei einer Flutkatastrophe gelacht und das hat ihm scheinbar die politische Macht gekostet. Nicht die Maskenskandale der CDU oder die Korruptionsskandale von Philipp Amthor oder sonst was. Nein, es war ein Lachen während einer Flut.
Ja, Das ist mittlerweile, glaube ich, was man von der CDU einfach gewohnt ist. Die sind halt korrupt.
Die werden Prozente verlieren,
also dass sie trotzdem wählen.
Vermutlich. Aber ich möchte an der Stelle auch mal erwähnen, das mache ich nachher, wenn Janis weltbewegendes News-Thema dran ist.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das ein bisschen ausufernder wird, aber wäre auch nicht schlecht. Was man vielleicht abschließend noch sagen könnte, wir möchten auf jeden Fall die Möglichkeit ankündigen, dass es am 23. abends um 18 Uhr zum, sage ich jetzt einfach mal, so irgendwie vielleicht auch noch ein paar Minuten vorher, einen Livestream geben wird, in dem wir uns gemeinsam die vorläufigen Wahlergebnisse anschauen, die Prognosen anschauen, gucken, was denn jetzt sich tatsächlich noch so von heute bis zum Wahlabend verändert hat an Prozenten. Wert ist tatsächlich dann noch in den Bundestag, sei es mit den 5%, mindestens 5%, sei es mit den 3 Direktmandaten schafft und wer nicht. Und dort möchten wir auf jeden Fall schon mal die Möglichkeit ankündigen, weil wir wissen uns noch nicht genau, ob es bald passt. Aber sollte es das geben, dann wird das auf jeden Fall über Social Media verbreitet, beziehungsweise gibt auch irgendwie einen Hinweis bestimmt auf YouTube.
Ja, also wir wissen noch nicht, welche Plattform.
Ich würde sagen, YouTube
wahrscheinlich
ist das sinnvoll,
YouTube
da,
oder Twitch oder beides.
Ja. Das ist auch okay.
Man kann ja auch einen Multicast machen. Genau, also einfach mal, wir schauen mal, es könnte stattfinden. Wir müssen ja nicht mehr viel Aufwand wieder reinstecken. Ja. Genau, es gibt die Möglichkeit, einfach mal ein bisschen live auszuprobieren.
Ansonsten, die Wahl wird wichtig. Deutschland hat tatsächlich einige Probleme und die nächste Bundesregierung hat einige Probleme zu lösen. Ja. Darum ist es vor allem wichtig, dass eine stabile Regierung rauskommt. Deswegen ich traditionell, wie es von SPD da gehört, die GroKo tatsächlich diesmal nicht für die schlimmste Option halte.
Und ich muss zugeben, vielleicht werde ich älter. Vielleicht liegt es daran, vielleicht liegt es an der AfD, aber es ist nicht die schlimmste Option, die rechnerisch möglich ist, dass ich das mal sage. Ganz grundsätzlich, wir haben auch schon bei der US-Wahl, vor der US-Wahl geschätzt, wer den Präsident werden könnte und haben uns alle ziemlich verschätzt.
Warte,
wir haben uns
verschätzt.
Hier nochmal wagen?
Wir haben uns verschätzt.
Also in Richtung, was für eine Koalition
mit welchem... Schwarz-Grün unter Weide.
Ja.
Warte, was? Schwarz-Blau unter Weide. Also in meiner Konstellation wird die Weide noch aus der AfD ausgetreten und den Grünen wird den Grünen gejoint.
Ja. Als Juniorpartner dann auch noch Kanzler gewesen.
Okay, realistisch, schwarz-rot und Merz wird Kanzler.
Und Scholz wird abdanken.
Kommt darauf an, wie schlecht die Ergebnisse der SPD werden. Wenn sie so sind, wie sie jetzt sind, vermutlich bleibt er.
Aber eigentlich hat es ja Tradition, dass ein SPD-Kanzlerkandidat nach der erfolglosen Wahl dann weggeht. Und
Scholz hat halt das
Pech gehabt,
dass der seine feste Überzeugung, dass er keine GroKo machen möchte, über den Haufen geworfen hat. Das hat ihn halt politisch das Leben gekostet. Davor unser Rheinmetall-Sigi, der ist ja Vizekanzler gewesen. Also von daher...
Ja, stimmt. Okay, Janis, was schätzt du?
Also von daher sehr wahrscheinlich, dass es schwarz-rot wird. Scholz als Vizekanzler und falls Scholz tatsächlich zurücktreten würde, Klingbeil oder Pistorius.
Ja, genauso würde ich es auch schätzen. Ich würde, also wenn man da noch dazu... schätzen darf, dann würde ich tatsächlich schätzen, dass das BSW es reinschafft. Obwohl, die haben Abwärtstrend. Schwierig. Ich glaube, BSW schafft es nicht rein. Es könnte tatsächlich so mit diesen 3 Grundmandaten von der Linken, könnte es vielleicht sogar klappen, was die da gerade im Blick haben.
Die Linke hat
und ich schätze
Gysi
tatsächlich, dass die FDP
es
auch nicht reinschafft.
Tritt Gysi nochmal für die Bundestagswahl an?
Die Linke hat Gysi noch, natürlich.
Echt? Hat er nicht schon dreimal gesagt, er will aufhören?
Ja. Die haben doch die haben doch diese Dreierkonstellation
stimmt,
da gerade.
Gysi, Bartsch
und
Ramelow. Ja, ich habe vergessen, wie oft inzwischen Gysi aufhören wollte, aber...
ist irgendwie immer der Kulissmacher
bei den Linken. Dem vom Gysi den gewinnen sie auf jeden Fall.
Ja.
Darum. Aber ich dachte,
den gewinnt er seit Jahren.
Ja, ist er auch tatsächlich
noch. Soweit ich das mitbekomme, ist Gysi noch da. Also,
haben wir ja jetzt festgehalten.
Also wenn sich ein paar Parteien noch prozentmäßig verändern, wäre auch eine Ampelkoalition
tatsächlich, möglich. Ich glaube, da kommt eher schwarz-blau. Welche Konstellation
wäre das? Wahrscheinlich, ja. Das wäre sehr witzig, oder? Wenn SPD, Grüne und FDP jeweils noch so ein paar Prozentpunkte hochgehen, müssen auch jeweils nicht viel sein, aber keine Ahnung, ich habe es nicht ganz so gerechnet, 2, 3, 4% jeweils, also so im Rahmen der Machbarkeit, dann könnten die eine Ampel bilden. Scholz könnte Kanzler werden, Habeck Vizekanzler, Lindner könnte wieder putschen.
Also ich hätte es doch für sehr unwahrscheinlich, dass es eine Ampel gibt.
Ja, aber ich glaube,
selbst wenn sie es machen wollen würden. Die Ampel steht aktuell, wenn die FDP die 5%-Hürde schaffen würde, bei 40%. Die haben 253 Sitze, brauchen 316 theoretisch. Also die brauchen 100 Sitze mehr, 60 Sitze mehr fast. Ja. Also wenn man so geht, dann glaube ich, dass die SPD die absolute Mehrheit mit 100% der Sitze erreichen könnte.
Ich denke, in der GroKo oder wie heißt die
fehlen ja nur noch um die 75%.
Ja.
85.
Ja. Jamaika war FDP. Wie heißt die Koalition mit Union, SPD und Grüne?
Hat er nicht SPD gesagt?
Jamaika. Ja, hat er doch gesagt, oder?
Nein, Union, SPD und Grüne.
Schwarze Ampel.
Ach so.
Schwarz-Rot-Grün. Was wäre das?
Warte. Hatte ich eben gerade noch.
Rot-Rot-Grün. Ich glaube, das gab es, also auf Bundesebene gab es noch nie, auf Landesebene weiß ich es gerade nicht. Ich glaube aber auch noch nicht. Aber das wäre
Kenia-Koalition. Richtig.
Okay. Ist ja die Alternative als entweder GroKo oder wenn das prozentmäßig nicht reichen würde, Kenia.
Also das wäre auch noch das Einzige, wo die Grünen mit in die Regierung kommen würden, wenn es tatsächlich nur mit den Grünen reicht.
Ja. Ist ja auch sehr interessant, wenn wirklich nur 4 Parteien reinkommen.
Ja, wobei die Konstellation sehr unwahrscheinlich ist.
Dann ist die AfD halt die einzige Oppositionspartei.
Wenn 4 Parteien reinkommen, dann reicht es für Schwarz-Rot und
Schwarz-Grün. Sehr unwahrscheinlich.
Und Schwarz-Grün ist ausgeschlossen. Mhm. Ja, schauen wir mal, was wird. Was wird passieren? Keine Ahnung, vielleicht geht die Welt unter.
Schauen wir mal, was wird.
Aber, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay.
Sehr wollen wir darüber reden,
oder?
Okay.
Wobei wir jetzt
tatsächlich. Ich glaube, wir machen eine längere weltbewegende News tatsächlich.
Tatsächlich, ja.
So aber ja, macht die komische Tüte-Tüte-Musik. Mhm.
Genau, damit willkommen zu den weltbewegenden News. Mein Thema ist die EPA, die elektronische Patientenakte. Die wurde im Mitte Januar eingeführt als Opt-out. Das heißt, wenn man nicht weiß, ob man sie hat, hat man sie. Und da gab es im Oktober von letzten Jahren ein Gutachten von der Gematik, die das Ganze vertreibt und entwickelt hat, dass die EPA für alles sicher ist. Und das ist schön. Da sind wertvolle Gesundheitsdaten drin von jedem Menschen. Und es ist doch schön, wenn es was sicher gespeichert wird. So, zweieinhalb Monate später hat der CCC die gehackt. Und es ist halt so ein bisschen fast schon peinlich so aus Informationssicherheitssicht. Also die konnten die EPA hacken, ohne dass man wirklich die Gesundheitskarte bräuchte oder sonst was. Sondern die hatten einfach zwei Leute, die es halt in ihrer Freizeit mal gemacht haben. Die haben es immer vom Monat geschafft und konnten so auf die, theoretisch muss man sagen, die haben es praktisch nicht gemacht, weil man es nicht machen darf, haben sie gesagt. Aber könnten theoretisch auf die Gesundheitsdaten von jedem Menschen in Deutschland zugreifen. Und zwar so eine Mischung aus sehr peinlichen Sicherheitslücken wie SQL-Injections und halt einem kaputten System, was halt rein technisch gar nicht die Gesundheitskarte braucht, um auf die Gesundheitskarte zuzugreifen. Von daher,
geil.
Cool. Deutschland ist echt gut im unsichere Lösungen machen.
Sollten sich mal was bei den, wo war das so krass? Ich glaube in Estland war das so krass. Wo die wirklich alles schon digital
hatten. Muss fairerweise sagen, die haben das Ganze erst neu aufbauen müssen. Da war
ja, IT-Sicherheit wird
das gleich digital getan. Machen. Die sinnvollste Lösung. Aber ja. Ja, too late, too little.
Naja.
Unsicher gedacht, unsicher ausgeführt und dann passiert sowas.
Überleg dir was.
Ich weiß jetzt nicht, wie ich zu dem Thema überleiten soll. Deutschland, USA.
Ich bin enttäuscht. Ich mache nicht weiter, bevor ich nicht eine schöne Überleitung bekommen habe.
Es ist Musk. Okay, dann hilf mir.
Ah,
wie kann man von der EPA zu Musk überleiten? Okay, die EPA ist ein Sicherheitsrisiko.
Ja, das finde ich gut.
Musk
und nicht nur
ist
das
ein Sicherheitsrisiko, also
nicht nur groß,
weil das sich in die deutsche Politik
für die AfD-Wahlwerbung machen, sowohl auf Twitter als auch bei deren Bundesparteitagen, sondern auch den Anhängern von Präsident Trump nach dessen erfolgreicher Wahl und Inauguration heißt es ja im Englischen, also Amtseinführung, Vereidigung. Da hat er ja von ganzem Herzen die Anhänger, die vor Ort waren, gegrüßt. Mit einem Gruß, den wir Deutschen nur zu gut kennen. Ja. Natürlich war das alles ganz anders gemeint und er hat gar nicht den Hitlergruß oder den Nazi-Gruß machen wollen. Das war ja der römische Gruß und gleichzeitig wollte er nur zeigen, dass sein Herz rausgeht. An der Stelle möchte ich an die Videos verweisen, die schon mal kamen, wo er tatsächlich das Herz gezeigt hat und an seine, ich glaube, Tesla-Fans das Herz gezeigt hat. Weil da hat er ein Herz gezeigt mit den Fingern und nicht eine rechte ausgestreckte Hand. Und er hat es nicht nur einmal gemacht, sondern zweimal hintereinander in beide Richtungen vom Publikum. Ja, deutet ein bisschen auf den Gemütszustand von dem guten Herren hin und auf die politische Ausrichtung von der Regierung, die dort aktuell da ist. Aber um zu gucken, wo die Regierung tatsächlich auch steht, muss man sich nur die Entscheidung und Dinge anschauen, die sie die letzten Tage durchgesetzt haben, von Abschiebungen über Abschaffen von Geldern für alles. Also die haben einfach die Gelder für alles gerade gestrichen, erstmal temporär, also auf Hold gesetzt. Was ja sehr, sehr intelligent ist, weil aktuell kriegen dann Kindergartenbetreuer werden nicht bezahlt, Lehrer können nicht bezahlt werden stellenweise und, weil man hat die Gelder erstmal auf Hold gepackt. Sehr schlau. Leider hat die andere Seite mehr Waffen.
Civil War incoming.
Und mit Menschen, die rechte Idioten an die Macht gebracht haben und Macht gegeben haben. Janis, ich möchte aus diesen rechtlichen Gründen unter anderem erwähnen, dass das Idioten nicht unmittelbar
auf März bezogen war. Aber ja. Nee, auf die rechten Idioten, wenn dann. Ja, mein Thema der weltbewegenden News ist die Abstimmung, die heute, ich meine vor ein paar Tagen, im Deutschen Bundestag ablief. Es gab ja drei Abstimmungen und an dem ersten Tag, an dem ganz bestimmt nicht die Aufnahme dieser Folge stattfindet, gab es davon die ersten beiden. Die erste war ein Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik, forderte unter anderem Zurückweisen von Asylsuchenden an den Grenzen, Ausweitung der Bundespolizeibefugnisse und wirklich dauerhafte staatliche Grenzkontrollen. Ich lese dazu mal die die Stimmverteilung vor, die Morris hier in die Gruppe geschickt hat. 703 Stimmen, die abgegeben wurden, 348 haben mit Ja gestimmt und 345 mit Nein, 10 Enthaltungen. Diese Stimmen sind zusammengekommen mit logischerweise der CDU-CSU, die den Antrag vorgebracht hat, mit der FDP, die sowieso der Union hinterherläuft. Ich wollte gerade schon vielleicht was anderes sagen. Und der AfD, die vorne gestanden hat, vor der Abstimmung und gesagt hat, wir finden das toll, wir unterstützen das. Der zweite Antrag, worüber abgestimmt wurde, ist deutlich abgelehnt worden. Da ging es um die Vorratsdatenspeicherung und strengere Maßnahmen gegen straffällige Migranten und sowas alles. Der wurde abgelehnt. 702 Stimmen, da hat sich schon einer aus dem Staub gemacht. 190 mit Ja, 509 mit Nein. 9 Enthaltungen, Antrags abgelehnt.
Nein, er hat nur gesagt, er bedauert
es. Im Nachhinein entschuldigte sich CDU-Chef Merz und bedauerte das Ganze, dass die Mehrheit...
Er hat sich nicht entschuldigt.
Entschuldigung, er bedauerte nur, dass die Mehrheit für den ersten Antrag nur mit der AfD möglich war. Aber die CDU ist natürlich auf gar keinen Fall der Steigbügelhalter für die ganzen Rechten. Nein! Die haben sich ja nur vorher dahingestellt und gesagt, das ist genau das, was wir schon seit Anfang an wollen. Und wir werden auf jeden Fall dazu stimmen.
Und was ich ja auch so wunderbar
finde. Man bildet keine verkackten Mehrheiten mit Rechten.
Und die CSU, wo ja immer noch angeblich christlich drin steht, wurden im Voraus von beiden großen Kirchen, also sowohl der evangelischen deutschen Kirche als auch der katholischen deutschen Kirche,
dass die sich noch christlich auf die Fahne schreiben.
Es wurde gesagt, dass das nicht den Grundwerten entsprechen kann und dass da auch rechtliche Bedenken in den Gesetzesentwurf enthalten sind. Also die christlichen Kirchen in Deutschland haben der christlichen, angeblich christlichen Partei widersprochen, dass das kompletter Mist ist, was die da verzapfen. Ja.
Wer sich da nochmal vielleicht ein paar Reden anhören möchte, da kann man auf jeden Fall die von den drei großen empfehlen,
in dem Fall die Rede von Merz.
Sag jetzt mal drei großen Parteien, Merz, Scholz und Habeck, weil er da nochmal versucht von seinem im Nachhinein erklärten, ich möchte jetzt es persönlich als Dummheit deklarieren, versucht das nochmal irgendwie ein bisschen glatt zu bügeln, es aber nicht wirklich schafft. Ebenfalls interessant ist laut Morris die Rede von Britta Hasselmann. Oh Gott, wie heißt der eine von der AfD? Heißt der Baumann? Ja, genau. Bernd Baumann. Der wirklich exakt sagt, genau das wollten wir. Wir werden dafür stimmen. Vielen Dank, CSU. Also, er hat nicht vielen Dank CDU, CSU gesagt, aber so kam es zumindest rüber. Die Rede im Nachhinein vor der Unterbrechung von Heidi Richeneck kann man auch noch sehr empfehlen. Sehr kurz, sehr prägnant und sehr auf den Punkt.
Das Einzige, was jetzt bekannt ist.
Das
ist dazu. Das Einzige, was dann prozentmäßig übrigens noch interessant wird bei der Bundestagswahl.
Vielleicht,
das,
keine Ahnung, wenn es mal auswirkt. Bei einem brennenden Kindergarten oder so.
Das ist eigentlich immer so ein Miesepeter.
Deswegen wollen wir jetzt schon
Prognosen. Also ich sage, die CDU
wollen wir jetzt schon Prognosen bzw. Schätzungen abgeben, was wir schätzen, wie viel die CDU verlieren wird und die AfD gewinnen wird?
Bei der Union 3% Verlust in etwa.
Wollen wir es einfach so stehen lassen?
AfD wird 1-2% steigen dadurch und den Rest teilen sich die anderen Parteien.
Marc?
Können wir grundsätzlich sagen, die Frage ist, ob es wie letztes Jahr wieder so Demonstrationen gegen rechts geben könnte. Das könnte der AfD ein bisschen mehr schaden.
Ja.
Und der CDU dann auch. Dann könnte es vielleicht noch rot-grün werden.
Also in einem ganz skurrilen, in einer ganz skurrilen Geschichte könnte das tatsächlich rot-grün werden. Sehr, sehr unwahrscheinlich.
Ja, ich glaube sogar, dass die AfD ein bisschen mehr gewinnen könnte. Also CDU -3%, ja. AfD vielleicht +5%, wenn man die AfD damit
legitimiert
hat.
Meinst du, dass da aus den Nicht-Wählerkreisen
dass keine Ausgrenzpartei jemand
vielleicht ausgrenzt, sondern eine eben nicht gewählt haben, deswegen.
Partei, mit dem Demokratien arbeiten können anscheinend.
Also wenn der Merz das macht, dann kann ich es ja auch machen.
Ja, denen, die zu extrem war oder zu peinlich zum Wählen, die jetzt gemerkt haben, ist doch eine Partei wie jeder andere, wenn die mit der CDU gemeinsame Sache macht, ja. Nicht sowas befürchte ich tatsächlich. Also,
Also ich würde tatsächlich sogar mehr als 3% sagen. Ich würde sagen, so zusammengerechnet CDU, CSU, also Union -4 von den derzeitigen Werten, die ich jetzt beispielsweise bei dem Davum lese, diese zusammengerechneten 30,2, würde ich sagen, so eigentlich mindestens 4. AfD +2, die anderen teilen sich untereinander aus. Die Linke kommt rein, ohne Direktmandate. So würde ich es derzeit schätzen. Und wenn tatsächlich noch Protest kommen, dann wird nicht nur die CDU vielleicht ihre 3% nur bekommen, minus, und die AfD wird entweder gleich bleiben oder ein bisschen weiter runtergehen, weil ich hatte mit Moritz schon mal kurz vorher drüber gesprochen gehabt. Irgendwo hatte ich letztens was gelesen, sodass so diese Leute, die Hemmschwelle jetzt übertreten haben und sagen, okay, ich wähle AfD, die dürfte so langsam erreicht sein. Das heißt, die AfD wird irgendwo bei diesen Prozentwerten nicht weiterkommen. Und daher denke ich, dass die nicht großartig weiter hochgehen wird.
Aber das haben wir eigentlich schon oft gesagt. Man hat gesagt, ach, 5% für die AfD, 10% für so eine extreme Partei. Wo ist da das Limit?
Ja, das könnte natürlich auch sein. Aber das kann uns die Kristallkugel vermutlich am wenigsten erzählen.
Ja, die Zahl des Monats ist 348. Janis hat die Zahl schon mal gesagt, von daher keine große Überraschung. Aber
und damit kommen wir zur Zahl des Monats.
Stimmen reichen aus, um unsere Demokratie zu gefährden. Keine 10.000 Leute, keine 500.000 Menschen, keine 60 Millionen Wahlberechtigten etwa. 348 Stimmen reichen aus. Und mit diesen Worten, kommt da noch eine Musikempfehlung des Monats oder? Okay, diesen Worten. Janis, sing uns ein.
Offenbar. Ja. Lieber nicht, aber ich kann euch eine Musikempfehlung geben. Das Lied Keine Parolen von Dendemann regt ein bisschen zum Nachdenken an, richtet sich gezielt gegen rechte Hetze sowie wirklich stumpfen Populismus. Song ist einfach eine sehr, sehr starke musikalische Stellungnahme gegen die politische Entwicklung der letzten Jahre. Finde ich gerade an dem heutigen Tag, beziehungsweise an dem Tag von vor ein paar Tagen, sehr angebracht, beziehungsweise sehr passend.
Gut, und mit dem Rausschmeißer verabschieden wir uns von dieser Folge. Die nächste Folge wird dann sich um die Bundestagswahl drehen. Je nachdem, wahrscheinlich live, vielleicht nicht. Schauen wir noch, geben wir Bescheid. Vielleicht haben wir uns die Ergebnisse ausgedacht.
Tschüss, schönes Wochenende.
Möglich.
Genau, bis dann.
Deswegen haltet Social Media im Blick und bis zum nächsten Mal.